Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Deutschland steigt allmählich aus der Kohleverstromung aus, dem Klima zuliebe. In der Stromversorgung ersetzt neben Sonne und Wind auch Gas die Kohle. Doch ist Gas wirklich besser für das Klima? Die Zweifel mehren sich und wir gehen ihnen nach. Zweifel gibt es auch daran, ob die Klimaschäden beim Fliegen durch Kompensation des entstehenden CO2 adäquat ausgeglichen werden können, zumal die Preise der einzelnen Anbieter für solche Projekte extrem auseinandergehen. Was dahinter steckt, auch das ist Thema dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher. Anschließend geht es um Tierschutz in der Landwirtschaft und um die schwierige Suche nach einem Kindergartenplatz. Im Verbrauchertipp geht es in unserer Serie zum Erben und Vererben um den Nachlass, den viele Menschen im Internet hinterlassen. Deutschland setzt auf Gas in der Energieversorgung. Die neue Gasleitung Nord Stream 2 durch die Ostsee soll die Versorgung auf lange Sicht sicherstellen. Aus Amerika kommt verflüssigtes Erdgas, das durch Fracking gewonnen wird. Gas gilt auch für das Klima als besser im Vergleich zur Kohle. Doch diese Annahme ist möglicherweise gar nicht richtig. Denn bei genauerem Hinsehen zählt nicht nur das CO2, das aus dem Schornstein kommt. Kai Rüßberg mit den Einzelheiten.
Kohle deckt in Deutschland einen wesentlichen Teil des Energiebedarfs für die Wärme- und Stromerzeugung. Bisher gilt Erdgas, das überwiegend per Pipeline aus Russland oder der EU bezogen wird, als Möglichkeit, den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken. Das gilt in der Branche als Standard und so rechnet es auch Gerhard Linke vor. Er ist Vorsitzender des Technisch-Wissenschaftlichen Vereins des Gas- und Wasserfaches DVGW.
Unsere Rechnungen zeigen auch, dass wir die größten Einsparungen unserer Emissionen hier in Deutschland und die schnellsten Einsparungen erzielen können durch die Umstellung von Kohle auf Gas.
Der Physiker Linke begründet diese Aussage damit, dass sich mit dem zusätzlichen Bezug von Erdgas wesentlich schneller als durch einen großflächigen Ausbau von Wind- und Sonnenkraftwerken die Lücke der wegfallenden Kohle- und Atomkraftwerke füllen ließe.
Und der erste entscheidende Schritt ist dort, Erdgas einzusetzen, weil Erdgas halt deutlich weniger Emissionen hat als Braunkohle oder als die Steinkohle.
Erdgas bietet bei der Verbrennung eine höhere Energieeffizienz als Kohle. Zudem sind die Treibhausgase, die bei der Verbrennung entstehen, geringer. Linke rechnet mit bis zu 260 Gramm CO2-Äquivalenten pro erzeugter Kilowattstunde Strom gegenüber dem Doppelten bei importierter Steinkohle. Dabei sei auch Erzeugung und Transport berücksichtigt. Eine aktuelle Studie der Energy Watch Group kommt dagegen zu ganz anderen Ergebnissen, sagt Mitautor Hans-Josef Fell.
Beim Erdgas haben wir die Situation, dass sehr hohe Methanverluste auf der gesamten Kette passieren. Methan ist hoch treibhausgaswirksam und wenn man nur CO2 betrachtet, kommt man zu einem falschen Bild.
Der Widerspruch der Aussagen steckt in den sogenannten CO2-Äquivalenten, die mit CO2e abgekürzt werden. Damit wird ausgedrückt, dass zusätzlich zum CO2 im Abgas der Verbrennung schon beim Abbau, Transport und Lagerung weitere sehr klimaschädliche Gase wie Methan in die Atmosphäre gehen, wo sie massiv zum Klimawandel beitragen.
Wenn man konventionelles Gas nimmt, beispielsweise Gas aus Russland, dann sind die Emissionen insgesamt Kohlendioxid und Methan in der Wirkung ähnlich schlimm wie bei einem Kohlekraftwerk. Also der Wechsel vom Kohlekraftwerk zum Erdgaskraftwerk bringt keinen Klimaschutzvorteil. Wenn man aber modernes Gas, Fracking-Gas aus den USA nimmt, wo beispielsweise die Bundesregierung jetzt mit Subventionen LNG-Terminals unterstützt, dann sind die Emissionen sogar um 40% höher gegenüber einem Kohlekraftwerk. Erdgas ist ein Klimaschädling, genauso wie Kohle und darf nicht benutzt werden.
Entscheidend bei der Berechnung ist, wie die klimaschädliche Wirkung von aufsteigendem Methan berechnet wird. Bei der Studie der Energy Watch Group wurden vor allem die kurz- und mittelfristigen Wirkungen bis 20 Jahre betont, die langfristigen weniger. Besonders beim Fracking steigt schon in der Förderung viel Methan in die Luft. Diese Förderstellen hat der Bremer Umweltphysiker John Burroughs an verschiedenen Standorten in Amerika untersucht und kommt zu ähnlichen Aussagen wie Fell.
Methan hat 25 Mal größeres Treibhauspotenzial als Kohlendioxid. Infolgedessen ist eine Leckage von ungefähr 2-3% Erdgas ausreichend, um jeglichen Vorteil der Verbrennung von Erdgas zu beseitigen.
Burrows ist weltweit anerkannter Experte für die Fernerkundung der Erdatmosphäre. Die Ausgasung an Förderstandorten von Kohle oder Erdgas hat er aus Flugzeugen sowie mit Hilfe von Satellitenerkundung untersucht. Sein Urteil über den Nutzen von LNG-Erdgas aus den USA für die europäische Energieversorgung ist eindeutig.
Die Nutzung von Fracking für die Gewinnung von Energie hat keinen Vorteil über die Nutzung von Kohle.
Diese neuen Erkenntnisse widersprechen allerdings den bisherigen Standards. Bevor weiter in die Nutzung des fossilen Energieträgers Erdgas öffentliches Geld investiert wird, stehen diese Standards nun zur Diskussion.
Zweifel sind angebracht an der Klimaverträglichkeit von Erdgas. Kai Rüßberg beleuchtete sie für uns. Wenn klimabewusste Menschen noch in ein Flugzeug steigen, dann oft mit schlechtem Gewissen. Fliegen ist von allen Fortbewegungsarten die mit Abstand klimaschädlichste. Dazu kommt, dass man dabei typischerweise besonders lange Distanzen zurücklegt. Wer trotzdem fliegt, kann den Ausstoß von CO2 in Klimaschutzprojekten kompensieren, beispielsweise für die Anlage von Wald. Doch die Preise dabei können einen schon ins Grübeln bringen. Josephine Schulz dazu.
Als Hochschullehrer organisiert Uwe Kaspers Bildungsreisen mit seinen Studierenden. In die USA zum Beispiel und nach Indien. Wegen der Auswirkungen auf das Klima, aber zunehmend mit schlechtem Gewissen, wie er sagt. Deshalb kompensiert er seine Flüge.
Und dann habe ich halt zufällig gesehen, dass es bei der Lufthansa eine Initiative gibt, anderes Flugbenzin einzusetzen und dass da auch eine Kompensationsmöglichkeit gibt.
Neben einem Aufforstungsprojekt investiert die Lufthansa die Kompensationszahlungen ihrer Kunden in Sustainable Aviation Fuel, eine Alternative zu fossilem Treibstoff, der die CO2-Emissionen beim Fliegen um 80% senken soll. Für Kaspers eine vielversprechende Idee.
Hab dann mal den Flug eingegeben, der jetzt bevorsteht, nämlich München-Indien, und war überrascht, dass die CO2-Ersparnis, wie dieser Rechner meldet, 270 Kilo war. Und wenn ich denselben Flug halt bei Atmosphäre eingebe, dann komme ich auf über 1700 Kilo. Und da dachte ich, verdammt, an welche Zahl kann ich mich denn halten? Und das hat mich doch ziemlich verunsichert. Ich dachte erstmal, das ist irgendwie Betrug. Oder Lufthansa macht sich da ein Greenwashing.
Kaspers Erfahrung lässt sich auf so ziemlich jeden Flug übertragen. Gerade bei Langstrecken unterscheidet sich die errechnete Menge an ausgestoßenem CO2 pro Passagier um ein Vielfaches. Je nachdem, welchen Kompensationsanbieter man wählt. Die Ursache liegt in unterschiedlichen Rechenmodellen und vor allem darin, welche Faktoren mit einbezogen werden. Neben CO2, das durch die Verbrennung von Kerosin entsteht, werden beim Fliegen auch andere Stoffe freigesetzt, die eine Wirkung auf das Klima haben. Stickoxide und Wasserdampf zum Beispiel, die zur Bildung von Ozon, Kondensstreifen und Schleierwolken führen. Viele Kompensationsanbieter rechnen das in CO2 um. Martin Kames vom Öko-Institut erklärt:
Der Weltklimarat hat schon vor etlichen Jahren ermittelt, dass die Nicht-CO2-Wirkungen etwa im Faktor 2 bis 4 gegenüber den CO2-Wirkungen eben nach oben raufgerechnet werden müssen.
Die Plattform Atmosphäre rechnet zum Beispiel mit Faktor 3. Das heißt, die Klimawirkung der Nicht-CO2-Emissionen macht in ihrer Kalkulation rund 2/3 aus. Lufthansa rechnet sie gar nicht mit ein. Auf Anfrage schreibt das Unternehmen, man berücksichtige ausschließlich den Kerosinverbrauch von Gate zu Gate, da die Wissenschaft die Wirkung der anderen Effekte noch nicht abschließend beurteilen könne. Kames räumt zwar ein, dass die Wirkung von Nicht-CO2-Stoffen je nach Flughöhe, Flugzeugtyp und Wetter stark variieren könne, trotzdem meint er:
Wir denken, dass auf jeden Fall ein Faktor angesetzt werden sollte, und zwar vor dem Hintergrund des Vorsorge- oder Vorsichtsprinzips, der in der Umweltpolitik gelten muss.
Und es gibt weitere Faktoren, die bei manchem Anbieter in die Rechnung einfließen, bei anderen nicht. Das CO2 zum Beispiel, das bei der Herstellung und dem Transport des Kerosins entsteht, oder die Emissionen der Flughafeninfrastruktur. Aber nicht nur die errechneten Emissionsmengen gehen stark auseinander, auch die Kompensationspreise. Das wiederum hängt davon ab, wie kostenintensiv die Klimaprojekte sind. Für 20 Euro pro Tonne CO2 kann man bei Lufthansa ein Aufforstungsprojekt in Nicaragua unterstützen, für 23 Euro bei Atmosphäre eine Biogasanlage in Nepal. Juliette de Grandpré von der Umweltorganisation WWF meint:
Ja, das ist tatsächlich für den Privatverbraucher schon ein Dschungel da draußen, weil was es für alles für Projekte gibt. Deshalb finde ich, also ich als Privatverbraucher, wenn ich da nicht so viel Zeit hätte, würde ich einfach auf Standards achten.
Die Standards oder Siegel zertifizieren, wie viel CO2 durch das Projekt tatsächlich eingespart wird. Und sie bestätigen, denn das ist das wichtigste Kriterium bei freiwilliger Kompensation, dass die Einsparung wirklich zusätzlich, also nicht etwa ohnehin schon geplant ist. Ein Windpark in Deutschland wäre nach dieser Logik keine zusätzliche Ersparnis, weil sich die Bundesregierung ja schon verpflichtet hat, den Anteil an erneuerbaren Energien zu steigern. Wie in jedem Bereich sind die Siegel unterschiedlich anspruchsvoll. Als eines der strengsten gilt der Goldstandard, den der WWF mitentwickelt hat. Dieser fragt auch nach den sozialen Auswirkungen der Projekte.
Das heißt, dass man nicht nur guckt, ob das Projekt einen Beitrag zum Klimaschutz leistet, sondern ich würde auch gucken, ob der auch zu anderen wichtigen Kriterien einen Beitrag leistet, zum Beispiel Zugang zu Wasser, Zugang zu Strom. Weil diese Projekte werden ja ganz oft in Entwicklungsländern durchgeführt.
In der Regel, meint Juliette Grandpré, bedeutet teuer bei freiwilliger Kompensation auch besser. Nicht nur was die Projekte betrifft, sondern wegen der Wirkung beim Verbraucher. Um sich der realen Klimawirkung bewusst zu werden, müsse Fliegen finanziell wehtun.
Bei der Kompensation von CO2-Emissionen beim Fliegen gibt es sehr unterschiedliche Preise. Josephine Schulz beleuchtete die Hintergründe. Offiziell ist es schon längst verboten, doch immer noch häufige Praxis in deutschen Ställen. Tierschutzwidrige Haltungsformen, etwa von Schweinen. Es geht zum Beispiel um Zuchtsauen, die während der Trächtigkeit und in der Säugezeit in extrem engen Kastenständen eingesperrt sind. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will jetzt Recht und Realität besser miteinander in Einklang bringen und die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ändern. Der Agrarausschuss des Bundestages findet allerdings, dass die Ministerin dabei zu viel Rücksicht auf die Interessen der Landwirtschaft nimmt. Annette Eversberg berichtet.
Zunächst sind es nur Empfehlungen, die der Bundesrats-Agrarausschuss zum Änderungsantrag von Julia Klöckner zur Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ausgesprochen hat. Dennoch, der Bundesratsausschuss mahnt deutliche Verbesserungen in der Nutztierhaltung und die Einhaltung des Tierschutzgesetzes an. Thorsten Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, kann die Defizite genau benennen.
Im Tierschutzgesetz steht drin, füge keinem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerz, Schaden oder Leiden zu. Das ist der Grundsatz. Trotzdem werden Millionen Geflügel die Schnäbel gekürzt, immer noch. Es werden Millionen Schweine die Schwänze gekürzt, obwohl das in der EU eigentlich schon verboten sein muss. Wir haben in der Zucht Tiere, die teilweise nicht mehr laufen können in der Zucht. Und das alles ist legal oder durch Ausnahmen im Tierschutzgesetz formuliert.
Was die Sauenhaltung betrifft, so sollte im Verordnungsentwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums eigentlich alles beim Alten bleiben. Weniger Tierschutz zugunsten der Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher Betriebe. Klöckners Entwurf will zudem die Lage der Sauen sogar verschlechtern und eine wichtige Tierschutzvorschrift streichen. Dass die Tiere im Kastenstand ungehindert aufstehen und liegend ihre Beine ausstrecken können müssen. Diese Vorgabe war 2015 zentral für ein wegweisendes Urteil des Oberverwaltungsgerichts Magdeburg gewesen, in dem erstmals ein Sauenhalter wegen Nichteinhaltung verurteilt wurde. Der Bundesrats-Agrarausschuss hat den Satz wieder eingefügt. Dr. Barbara Felde ist stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht.
Die Rechtslage zur Schweinehaltung sieht eben seit 1988 vor, und 1988 wurde eine Übergangsfrist bis 1992 gewährt, die Kastenstände so umzubauen, dass eine Sau ihre Gliedmaßen ausstrecken können muss, wenn sie in Seitenlage schläft.
Trotzdem werden jene Sauen, die gedeckt werden, noch weiter in dieser ungesunden Haltung verharren müssen. Allerdings kürzer als im Entwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums vorgesehen. Nicht genug, aber immerhin eine Verbesserung, sagt Dr. Miriam Goldschalt, die den Deutschen Tierschutzbund vertritt.
Der zweite Punkt sind die Übergangsfristen. Die wurden geringgradig reduziert von den 15 Jahren für den Deckbereich auf nur 8 Jahre. Das ist auch schon mal ein Fortschritt, auch wenn wir uns natürlich wünschen würden, dass wir hier auf Übergangsfristen vollständig verzichten. Und die Fixierdauer der Sauen, die im Deckzentrum ursprünglich mit 8 Tagen vorgeschlagen wurde, soll laut den Änderungsanträgen reduziert werden auf 5 Tage, auch wenn wir eigentlich auf die routinemäßige Fixierung der Sauen grundsätzlich verzichten wollen.
Dr. Thorsten Stack, Geschäftsführer der Schweinehalter Deutschlands, ISN, will hingegen am Ursprungsentwurf der Bundesregierung festhalten.
Die geplanten Änderungen der Tierschutznutztierhaltungsverordnung, die jetzt im Bundesrat besprochen werden, die machen die Schweinehalter derzeit fassungslos. Bei den Änderungen geht es um sehr umfassende Umbauten in den Ställen der schweinehaltenden Betriebe. Und unabhängig davon, was genau in Zentimetern oder in Längen oder in Breiten reingeschrieben wird, ein Betrieb, der dann umbauen will, der muss das auch leisten können.
Deshalb mahnt der Agrarausschuss des Bundesrates auch ein schlüssiges Finanzierungskonzept an, um tierschutzgerechte Investitionen zu ermöglichen. Und die konventionellen Schweinehalter sollen sich, so der Agrarausschuss, bitte das 2015 vorgelegte Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeslandwirtschaftsministeriums durchlesen. Das wünscht sich auch Dr. Barbara Felde von der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht.
Genau das, was der Wissenschaftliche Beirat im Jahr 2015 in seinem tollen Gutachten, das sehr, sehr umfassend war, schon gesagt hat, könnte man damit durchaus als ersten Schritt beginnen, die Tierhaltung endlich mal zukunftsfähiger zu machen, wie es auch die Gesellschaft seit vielen, vielen Jahren fordert.
Ein Beitrag von Annette Eversberg. Kita-Plätze sind in ganz Deutschland rar. Anfang August soll in Schleswig-Holstein nun eine Reform in Kraft treten. Eltern müssen dann weniger für die Versorgung zahlen. Außerdem verspricht das Gesetz eine bessere Qualität der Kindertagesstätten. Doch was ist mit den Eltern, die für ihre Kinder erst gar keinen Platz finden? In Lübeck in Schleswig-Holstein sorgt die nerven- und zeitraubende Suche für Unmut bei Müttern und Vätern. Die Einzelheiten von Hauke von Hallern.
Die angehende Bäckereifachfrau Laura Christine Röhr ist alleinerziehend und sie hat eine zeitraubende Nebentätigkeit. Statt mit Tochter Charlotte zu spielen, jede Woche Kitas besuchen, Anmeldebögen ausfüllen, nachhaken. Bislang immer vergeblich. Einen Platz einklagen wollte sie nicht. Die Sorge, Charlotte würde dann einfach irgendeinen Platz weit entfernt zugewiesen.
Die Charlotte, die steht schon ein bisschen länger bei euch auf der Warteliste wegen einem Kindergartenplatz. Okay, also wenn ich einen Platz bekommen hätte, dann wäre was da gewesen von Ihnen an Post. Dann kann es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ne? Alles klar, dann melde ich mich nächste Woche nochmal. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, tschüss. Man muss halt wirklich Klinken putzen und sämtliche Kitas halt abklappern, die hier in der Nähe sind und sich dann da vorstellen mit dem Kind zusammen am besten.
Mama.
Und dann eben am freien Tag zum Beispiel dann da nochmal hinfahren und dann nochmal fragen, wie das aussieht, ob jetzt ein Platz vorhanden wäre. Und das ist dann schon, geht schon an die Substanz auch.
Dabei würde Charlotte gerne in eine Kita gehen und freut sich schon darauf.
Da gibt's Puppensachen, da gibt's Küchensachen, da kann man sich verkleiden, da gibt's Puzzle, da gibt's was zu malen.
Hilfe sucht die Alleinerziehende im Lübecker Verein Elternstimme. Jenny Schafer hat den Verein gegründet und die Mutter bei vielen Fragen unterstützt, hat ihr auch geholfen, sich beim landesweiten Kita-Portal anzumelden. Das gibt es seit 3,5 Jahren. Es soll Eltern helfen, schneller einen Platz zu finden. Die Beraterin merkt aber immer wieder, wie wenig gut das funktioniert.
Sie muss sich direkt Tag 1 nach der Geburt im Kita-Portal registrieren und sie muss parallel dazu die Kitas anrufen und anschreiben, wo sie gerne einen Platz hätte. Und da muss sie regelmäßig den Kontakt halten, weil am Ende entscheidet die Kita-Leitung, wer den Platz bekommt. Und diese offizielle Meldung im Kita-Portal ist gut und schön, aber es gibt immer noch Parallellisten in den Kitas selbst.
Viele Kitas wollen Familien außerdem persönlich kennenlernen oder vergeben Plätze nach eigenen Kriterien, wie den Bildungsstand. Außerdem stimmen Informationen nicht mit der Realität überein und sind veraltet.
Man macht sich einen dicken Ordner mit allen Kitas und ruft dann einfach wirklich jede Woche da an, wo man hin möchte. Man vereinbart Termine zur Besichtigung, man geht ins Gespräch mit der Kita-Leitung, man bringt frische Blumen vorbei. Ich habe auch schon erlebt, wie ein Kuchen mitgebracht wurde, bis hin, dass die Eltern in den Förderverein der Kita eintreten und auch schon mal was spenden können und sich natürlich dazu verpflichten, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Außerdem hören wir von Eltern, dass mit privaten Trägern zum Teil gemauschelt wird. Eltern würden freie Plätze früh bezahlen, sie dann aber erst später nutzen, sich den Platz so quasi deutlich früher reservieren. Dazu Lübecks Bildungssenatorin Katrin Weyer.
Ich kann nicht für ein Kind Geld nehmen, was ich gar nicht betreue. Ich finde, das ist eine strafbare Handlung. Also ich hoffe auch, dass das bei freien Trägern so nicht gehandhabt wird. Wir werden aber da noch mal verstärkt hingucken. Und wir werden auch, wenn wir die nächsten Verträge mit den Kitas abschließen, die Budgetverträge stehen wieder an, da eine entsprechende Regelung reinnehmen.
Familienminister Heiner Gaak will sich zur Kritik am Portal und dem geschilderten Verhalten bei der Suche nach Kita-Plätzen nicht äußern. Nur so viel. Sein Ministerium sei bei der Vergabe von Plätzen ohnehin nicht zuständig. Aktuell haben in Lübeck nur 40% der unter Dreijährigen einen Kita- oder Krippenplatz.
Über die schwierige Suche nach einem Kita-Platz war das Hauke von Hallern.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Das eigene Vermögen, vielleicht ein Haus, ein Auto, Möbel und persönliche Habe. Wenn wir sterben, dann geht all dies in andere Hände. Doch was passiert mit dem, was wir im Internet hinterlassen? E-Mail-Konten, Profile bei Twitter, Instagram oder anderen sozialen Netzwerken und vieles andere. Wenn etwas unter Alias-Namen angelegt worden ist, dann hat außer dem Inhaber vielleicht niemand davon erfahren, wem das Profil überhaupt gehört hat. Auch den digitalen Nachlass sollte man also vorab regeln. Wie, das erfahren Sie im Verbrauchertipp von Daniela Siebert.
Wichtigster Punkt, sich erstmal klar machen, was da so alles hinterlassen wird. E-Mails, Fotos, Videos in der Cloud, Chatverläufe bei Providern, Kontodaten bei Online-Banken, Gaming-Plattformen und Internethändlern, Kryptowährungen. Der Wust an digitalen Hinterlassenschaften kann heutzutage sehr groß sein. Eventuell möchte man nicht alles davon nach dem Tod in den Händen der Erben sehen. Oder man möchte sicherstellen, dass die Erben auch wirklich auf alles Zugriff haben. Christian Friemel empfiehlt, zu Lebzeiten eine Liste anlegen der vorhandenen Online-Konten und auch der dazugehörenden Passwörter und Nutzernamen. Der Pressesprecher der E-Mail-Anbieter gmx und web.de weiter.
Diese Passwörter sollte man natürlich nach Möglichkeit nicht digital irgendwo speichern, sondern wirklich das Dokument ausdrucken und es physisch irgendwo hinterlegen. Dann wird es natürlich schwierig, wenn man die Passwörter regelmäßig ändert, weil in solchen Fällen muss man natürlich diese Liste dann jeweils aktualisieren.
Eine alternative Option wäre, für alle Online-Konten dieselbe Referenz-E-Mail-Adresse benutzen. Wenn man bei den Konten jeweils die Funktion Passwort vergessen wähle, landet die Auflösung im selben E-Mail-Konto, so Friemel. Dann muss man nur das Passwort des E-Mail-Kontos kommunizieren. Rechtsanwalt Moritz Indenhuck empfiehlt alternativ einen verschlüsselten USB-Stick, ein Bankschließfach oder einen seriösen Passwortmanager als Hinterlegungsorte zu nutzen. Schon zu Lebzeiten kann man sich auch anstelle der Erben eine oder mehrere Vertrauenspersonen überlegen, die gegebenenfalls mithilfe dieser Informationen Zugriff auf bestimmte Konten nehmen dürfen. Wenn die Konten durch eine Zwei-Faktor-Authentisierung geschützt werden, dann sollte die Vertrauensperson auch diesen Zugangscode erhalten, so Friemel. Das Hinterlegen oder Weitergeben von Zugangsdaten schafft unter Datenschutzgesichtspunkten immer eine offene Flanke. Aber es erleichtert auch nach dem Tod den tatsächlichen Zugriff. Die Weitergabe von Zugangsdaten kann jedoch durch die Nutzungsbedingungen der Anbieter verboten sein. Doch solche Verbote greifen nicht, wenn es um die Erben geht, so Rechtsanwalt Moritz Indenhuck. Denn deren Anspruch auf Zugang zu den Daten sei 2018 vom Bundesgerichtshof in einem wegweisenden Urteil bestätigt worden. Indenhuck empfiehlt zur Regelung des digitalen Nachlasses noch eine andere Option, eine postmortale Vollmacht.
Diese postmortale Vollmacht, die kann ich auch Personen erteilen, die nicht meine Erben sind. Da reicht ein einfaches Dokument, hiermit erteile ich und so weiter für den Fall meines Todes, das ist dann die Bedingung. Und dann reicht es, wenn man dieses Dokument demjenigen gibt, der dann bevollmächtigt werden soll. Und der kann dann, nachdem ich gestorben bin, losziehen und meinen Auftrag sozusagen umsetzen.
Die Regelungen, die man zu seinem digitalen Nachlass trifft, hält man am besten im Testament fest und hinterlegt dies in einem Bankschließfach oder bei einem Notar, so Pressesprecher Christian Friemel. Für eigene Daten, die nach dem eigenen Tod ebenfalls sterben sollen, gibt es eine einfachere Lösung. Die Möglichkeit, direkt bei den Providern eine Aufforderung zu hinterlegen, im Todesfall alle persönlichen Dateien zu löschen, unbesehen von den Erben. Moritz Indenhuck.
Rechtlich besteht die Möglichkeit. Die Frage ist, machen das die Provider mit? Von manchen Anbietern weiß ich, dass es da entsprechende Einstellungsmöglichkeiten gibt. Man kann es auch versuchen, sich auf normalem Wege, also per E-Mail oder so, an den Anbieter zu wenden. Ob das in jedem Fall Erfolg verspricht, da bin ich mir unsicher.
Manche Portale bieten auch die Möglichkeit, in den Einstellungen eine Person zu benennen, die im Todesfall Zugriff haben darf.
Mit dem Verbrauchertipp von Daniela Siebert geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich Christine Heuer zu den Informationen am Mittag. Es geht ausführlich um die Entwicklung in Thüringen nach der überraschenden Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Unter anderem im Interview mit dem Politikwissenschaftler Professor André Brodotsch.